letzte Kapitel im Jona-Buch. Ich habe schon mal zwei Predigen darüber gehalten, über das Jona-Buch. Und was war passiert bisher? Gott hatte den Propheten Jona nach Ninive geschickt, um das Gericht anzukündigen. Es war eine Stadt voller Gräuel, voller Sünden. Und Jona predigte der Stadt Ninive, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Er hat gesagt, 40 Tage, dann wird diese Stadt untergehen. Und die Menschen in Ninive nahmen sich es zu Herzen. Sie taten Buße, sie bereuten ihre Sünden, sie fasteten und beteten und kehrten um von ihren bösen Tagen, von ihren bösen Taten. Und Gott schickte das Gericht nicht, er nahm es zurück und er vergab ihnen ihre Sünde. Und jetzt in dieser Situation kommt das Kapitel 4. Das aber verdroß Jona sehr und er war zornig. Und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gebe seinem Kopf und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der die Staude stach, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst, um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis in den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert diese Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht geworden ist und einer Nacht wieder verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu noch viele Tiere. Mit dieser Frage endet das Buch. Ich las von einem Pastor Lia, der hat geschrieben in seinem Buch eine Geschichte, die ich euch weiter erzählen möchte. Er war eingeladen einer Jugendevangelisation in einer anderen Stadt, da haben sich mehrere Kirchen zusammen getan und so war also an jedem Abend in eine andere Kirche in dieser Stadt, sollte er predigen. Am ersten Abend in der Gemeinde Gottes. Und nach der Predigt rief er auf, sich zu bekehren. Und es folgte aber niemand dem Aufruf zur Bekehrung. Am zweiten Abend war er in der Pfingstgemeinde. Ja, beschreibt er, toller Lobpreis, gute Atmosphäre. Und wieder niemand folgte dem Aufruf zur Bekehrung. Am dritten Abend waren sie bei den Methodisten. Da ging er extra früher hin, um noch Zeit zur Stille zu haben und sich noch vorzubereiten, suchte da in der Kirche ein stilles Plätzchen. Und dann kamen zwei Nonnen mit einer Gitarre rein und sagten, Bruder Lia, können Sie doch bitte die Gitarre stimmen? Ja, das ungefähr, von mir aus, wenn es jetzt sein muss, ungefähr hat er reagiert. Er wollte eigentlich Stille haben, aber jetzt gut, stimme ich halt euch diese Gitarre. Aber er wurde nervöser, weil er ja eigentlich noch die Ruhe sich suchte. Und die zwei Nonnen merkten das und sie legten ihre Hand auf seinen Arm und sagten, Bruder Lia, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben heute Nacht 8 Stunden gebetet. Bedeutet Ihnen die Redewendung, es ist vollbracht etwas? Dann berichtet er, wie ein Schauer über seinen Rücken lief. Genau dieser Bibeltext, es ist vollbracht, über den wollte er predigen dem Abend. Und er predigte, was er vorbereitet hatte und 100 Jugendliche folgten der Einladung und bekehrten sich. Am vierten Abend war er in der katholischen Kirche und wie froh war er, schreibt er, dass er wieder die zwei Nonnen sah. Ja, die beteten wieder für ihn und es war, an diesem Abend kamen wieder 100 Jugendliche nach vorne und bekehrten sich. Am Ende der Woche waren 500 Jugendliche, die ihr Leben neu begannen mit Jesus. Und er berichtet, wie er dann auf der Rückreise war in seine Gemeinde, weil er ganz woanders war im Land, und wie er fröhlich berichten wollte, was er Gott getan hat in seiner Evangelisationswoche. Und da hat er schon sich überlegt, wie er das erzählt. Und dann sagte er, da sprach Gottes Geist zu mir. Und er sagte, du hast gar nichts mit dieser Evangelisation zu tun. Weißt du, was geschah? Jemand anders hat den Preis im Gebet bezahlt. Und er schreibt, wie diese Worte ihm immer wieder nachhalten. Jemand anders hat den Preis bezahlt in der Fürbitte im Gebet. Da war jemand, der hatte Gottes Angesicht gesucht. Er hat mit Jesu Herzschlag mitgeschlagen, hat mitgeweint um diese Verlorenen. Er hat mitgeweint für Jugendliche und hat mit Jesus vor Gott diese für Jugendliche vor Gottes Thron gebracht und es durchgebetet. Die haben den Preis bezahlt. Und deshalb ist geschehen, was geschehen war. Mein Thema heißt, Gott wirbt um die Gläubigen. Jona hat sich nämlich von Gottes Herzen entfernt. Ich möchte das nennen, Jonas fromme Verlorenheit. Klingt ja wie ein Widerspruch. Jonas fromme Verlorenheit. Jona hat nicht den Glauben aufgegeben. Er glaubt noch an Gott, das weiß er. Er redet noch mit Gott. Er ist noch in seinen frommen Wegen. Aber trotzdem ist er verloren, entfernt von Gottes Herzen. Was war passiert? Zum einen sucht er die Zustimmung von Menschen. Da sagt er sich, ich habe das Gericht Gottes angekündigt und jetzt geschieht es nicht. Ja, weil sie umgekehrt sind. Was sehe ich da wie der Depp? Ich habe meinen Mund groß aufgemacht, dass Gott tun würde, das Gericht schicken würde. Und jetzt geschieht es nicht. Ja? Stehe ich denn da? Vor allem, wenn ich heimkomme nach Israel. Wird nämlich spotten, hast den Mund voll genommen, ist doch nichts passiert. Und dann hätte Gott das Gericht geschickt und sie vernichtet wie Sodom und Gomorra, ja dann wäre ich der Held gewesen zu Hause. Endlich das gerechte Gericht, die Gerechtigkeit durchgezogen, wie Gott es verdient hätte. Ne? Und dann merkt er, er sucht die Zustimmung von den Menschen. Das war ja, sagte er auch, das ist sein Grund, warum er eigentlich den Auftrag gar nicht ausführen wollte, warum er nach Tarsis geflohen ist, weil er wusste, dass Gott gnädig ist und dass wenn die Leute von Ninive umkehren, dass er dann nicht das Gericht vollzieht, sondern es zurückzieht. Und deshalb, dass sein zweiter Sünde war, er war hochmütig, er war selbstgerecht. Er schaute überheblich auf diese Menschen in Ninive runter. Das sind die Sünder. Ne? Was haben die für Gräuel getan? Könnt ihr aufzählen mit Lügen und Töten und so weiter. Na, die waren so schlimm wie die Menschen in Sodom und Gomorra. Die haben das Gericht verdient. Jetzt fasten sie ein bisschen, kehren um. Ja gut, versuchen sie ein bisschen besser zu sein und dann die anderen Sünden, die sie jahrelang getan haben, was mit denen, sollen die alle vergeben sein? So denkt Jona. Und Gott sagt, ja, ich vergebe es ihnen. Ich bin gnädig und barmherzig. Wie in der Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Beide sind verloren, der Pharisäer und der Zöllner. Der Zöllner, dessen Sünden sind sichtbar, so wie den Leuten von Ninive. Der Zöllner hat die andere betrogen, hat immer mehr verlangt, in seine Tasche gesteckt, ja, hat er freie Hand. Deshalb galt er als Betrüger und es war sichtbar, dass er zu Unrecht hier die andere ausnützt in seiner Stellung als Zolleinnehmer. Das war jedem bekannt, das ist einer, der die andere ausnützt, über den Tisch zieht. Seine Sünden waren klar, aber die Sünden vom Pharisäern waren nicht klar. Die waren nicht, das konnte man nicht greifen, der hat keinen umgebracht, hat keinen im Tisch gezogen. Er war hochmütig, er war selbstgerecht. Das waren seine Sünden. Die sind nicht so äußerlich fassbar. Gingen im Herzen. Und genauso das Gleiche passiert mit Jona, die gleiche Gefahr widerfährt Jona, dass er hochmütig wird. Die andere runterschaut. Die andere, die eben sich so komisch benehmen, die sie eben sündigen. Gnädig ein Herz zu haben für die, die leiden, das ist einfach. Ein Herz zu haben und barmherzig zu sein mit denen, die sich blöd benehmen, die sündigen, das ist Gottes Herzschlag. Das ist nicht so einfach. Dann schauen wir auf die andere runter. Mal auf andere Gemeinden, ne? Auf andere Gruppen, ne? Diese Stadt da. Diese Stadt Ninive, diese Gruppe der Sünder da. Ja, diese Katholiken, die Gemeinde und die Gemeinde, wie schlimm. Und die Gruppe. Und was passiert? Er zieht sich innerlich und äußerlich zurück. Er geht aus der Stadt raus, setzt sich auf den Hügel und will von erhobener Stelle zuschauen, was Gott jetzt mit dieser Stadt macht. Ob er sie vernichtet, wie er gesagt hat. Rückzug. Jonas sollte bei den Leuten in Ninive sitzen, mit ihnen zusammen Buße tun und mit ihnen zusammen feiern, weil Gott ihn vergeben hat, und freuen, dass Gott einen Neuanfang macht, und fröhlich sein mit ihnen. Sagen, jetzt beginnt eine neue Zeit, wir wollen mit Gott leben. Und was macht er? Zieht sich zurück und schaut mal zu, ja, was, wie Gott die da vernichten wird, die Schlimmen da. Rückzug, innerlich, äußerlich, eine Folge von dieser Überheblichkeit. Aber Jona muss auch umkehren, nicht nur die von Ninive. Und er ist verbittert gegen Gott. Er will lieber Gerechtigkeit und Strafe als Versöhnung und eine Lösung. Ich habe mich schon ertappt, wie mancher Diktator gestürzt wurde, und ich habe gesagt, das geschieht ihm recht. Und Gott sagte, nee, es geschieht ihm recht, ja, aber ich habe keine Freude dran. Am Tod des Gottlosen. Steht in der Bibel. Ezekiel 18, Vers 23 steht, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod der Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen am Leben bleibt? Gott hat kein Gefallen, wenn die, die was Böses tun, sterben müssen wegen der Sünde, sondern er will, dass sie umkehren. Jonas Herz ist nicht im Gleichklang mit Gottes Herz. Spürt nicht das barmherzige und gnädige Verlangen zu den Menschen, wie Gott es hat. Er weint nicht mit Jesus. Jesus hat geweint über die Juden, über die Gläubigen, aber sie waren verloren, die gläubigen Juden, weil sie sich nicht zu Jesus wandten. Und Jesus weinte mit ihnen. Er hat nicht das Feuer vom Himmel geholt und die Keule ausgepackt, er hat mit ihnen geweint. Das war Jesus' Herzschlag. Die Folge war, dass Jona aufgeben wollte. Ja, man könnte fast schon beschreiben als Burnout. Er will nicht mehr leben, er ist verzagt. Er erkennt nicht, dass er eigentlich auch umkehren muss. Aus seinem Hochmut, aus seiner Selbstgerechtigkeit, aus seinem Rückzug, aus seiner Unbarmherzigkeit, aus seinem inneren Entfernen von Gott und Gottes Herzen. Und dann wirbt Gott um diesen Jona, um seinen Propheten. Und er wirbt und will ihn zurückholen zu seinem Herzen. Das einmal tut das sehr liebevoll, seelsorgerlich, durch Fragen. Er fragt ihn, Jona, meinst du, dass du zu Recht zürnst, dass dein Zorn angebracht ist? Und so fragt uns der Heilige Geist manchmal leise, bist du zu Recht zornig? Es ist so recht wütend, weil jemand anderes dir auf den Fuß getreten hat, weil jemand anderes gesündigt hat und was Falsches gemacht hat. Zündest du zu Recht? Regst du dich zu Recht darüber auf? Liebevoll fragt Jona, fragt Gott und will den Jona zurückholen an sein Herz. Als ob er fragen würde, Jona, spürst du nicht meine Liebe für diese Menschen? Dass ich mitleide, wenn Menschen sündigen und eine falsche Wege tun, dass ich für sie leide und für sie bete und eintrete und um sie ringe und möchte, dass sie umkehren. Jona, dein Herz ist kalt. Dein Herz ist kalt. Komm zu mir und lass es warm werden, und mein Herz schlägt für die Menschen. Durch diese Fragen rüttelt Gott ihn wach. Und das Zweite, durch eine Not oder einen Schicksalsschlag, könnte man sagen. Gott lässt eine Staude wachsen in einer Nacht. Und Jonah freut sich dran, was Grünes über seinem Kopf, schöner Schatten. Ne? Im Sommer eine schöne Schatten, ist ja toll. Und er genießt es. Und dann wieder in einer Nacht lässt Gott einen Wurm da reinkommen in die Staude. Es geht kaputt, vertrocknet und da kommt ein heißer Ostwind, lässt Gott kommen. Und es brutzelt auf seinen Kopf und er wird matt und wird zornig darüber, dass Gott diese Staude jetzt hat vertrocknen lassen. Jetzt habe ich schon eine schöne Pflanze hier und Gott nimmt sie weg. Und dann sagt Gott zu ihm, diese Staude ist wie Ninive. Du ärgerst dich, weil diese Staude kaputt gegangen ist. Wie viel mehr bin ich traurig, wenn ich Ninive zerstört hätte. Und was schon für diese einzelne Pflanze Staude gilt, wie viel mehr gilt es für die Stadt Ninive, sagt er. Zum einen hast du dich, Jonah, nicht bemüht um die Staude, ich habe sie wachsen lassen. Aber ich habe mich sehr lang bemüht um Ninive. Da steckt viel Mühe drin, dass sie aufgewachsen, groß geworden sind. Die Staude habe ich in einer Nacht wachsen lassen, aber Ninive habe ich in viele Jahrzehnte, Jahrhunderte großgezogen. Und wenn du, Jonah, schon diese Pflanze verschonen willst, wie viel mehr dann diese Stadt, wo 120.000 Menschen wohnen und noch viel Tiere? Noch viel mehr als diese Staude. Ja, mit dieser Staude und dieser Not, die er hat, will er Jonah wachrütteln. Sag, komm wieder zu meinem Herz und spür meinen Herzschlag der Barmherzigkeit. Und so nimmt uns Gott manchmal Dinge weg, nicht um uns zu ärgern, sondern uns wach zu rütteln. Und uns zu sagen, wie sehr leide ich an der Ungerechtigkeit, wie sehr leide ich, wenn Menschen sündige Wege gehen, wie sehr weint Gott und zerbricht sein Herz, wenn Menschen nicht zu ihm umkehren. Gott benutzt die Nöte, aber Gott sagt, ich habe keine Freude an Krankheit, ich habe keine Freude am Tod, ich habe keine Freude, wenn Menschen sich bekriegen oder wenn Menschen sich kaputt machen. Ich habe keine Freude an eurem Leiden. Ich bin gnädig und barmherzig. Aber er benutzt das, um uns vielleicht wachzurütteln und sagen, komm an mein Herz und lass dein Herz im Gleichklang mit meinem Herzen schlagen. Dass du so fühlst, wie ich fühle, dass du das empfindest, wie ich empfinde, dass du das denkst, was ich denke. Lernt Barmherzigkeit in meiner Nähe, gnädig sein mit Menschen. Und zum Schluss, das Ende der Geschichte bleibt offen. Es endet abrupt mit dieser Frage Gottes an Jonah. Wir wissen nicht, ob Jonah umkehrt. Wird er seine Schuld einsehen? Wird er verbittert bleiben? Er ist schon einmal umgekehrt. Da war er ungehorsam. Na, im ersten Kapitel, erinnert euch dran, da wollte er den Auftrag Gottes nicht ausführen, ist abgehauen. Und Gott hat auch eine Not geschickt. Ein Sturm und dann ist er untergegangen im Wasser und im Bauch des Fisches ist er umgekehrt und hat gesagt, ja, ich will gehorsam sein. Aber es war erstmal eine äußere Umkehr. Er war äußerlich gehorsam. Ja, er hat wieder das getan, was Gott wollte. Aber das Zweite steht an. Die innere Umkehr seines Herzens. Sein Herz, dass es so schlägt, wie Gottes Herz schlägt. Und Gott ist barmherzig und gnädig. Und das ist oft die Not von uns Frommen. Schließe ich mich mit ein. Ja, der Pharisäer musste umkehren. Genauso wie der Zöllner. Und ich habe neu entdeckt, bei der Vorbereitung, diese Jonah-Geschichte ist genauso wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Na, der junge Sohn, der abhaut, dass Sünden sichtbar sind, ist wie die Sünden von den Ninive. Aber da war noch ein zweiter Sohn in diesem Gleichnis, der zu Hause immer war, der äußerlich immer schön brav war, gehorsam, aber innerlich fern von Gottes Herzen. Und auch dieses Gleichnis bleibt offen. Auch da geht der Vater auf den älteren Sohn, der eigentlich im Herzen, in der Haus noch ist, äußerlich fromm ist, aber innerlich weg ist, geht er auch zu diesem Sohn hin und sagt, feier mit mir freu dich an mir, dass ein Bruder heimgekommen ist, dass jemand umgekehrt ist. Und dieses Gleichnis bleibt ohne Ende. Wir wissen auch nicht, ob er umkehrt. Ich habe gemerkt, das ist genau das gleiche Botschaft wie in dieser Jona-Geschichte. Das ist auch meine Umkehr. Mein Problem ist nicht, denke ich, gehorsam zu sein. Ich liebe Gottes Wort, ich liebe Jesus. Das ist nicht mein Problem. Aber vor ein paar Wochen hat Gott mir was anderes mit Finger drauf gezeigt. Mir gezeigt, dass ich Jesu Herz suchen soll. Dass mein Herz im Gleichklang mit seinem Herz schlägt. Dass ich das empfinde, was Jesus empfindet für den Menschen. Dass Jesu Liebe ich auch ein Stück weit ausstrahlen kann, seine Gnade und Barmherzigkeit. Und nicht die Kälte von Jona. Ich habe gemerkt, ich spreche jetzt von mir, 10 Minuten Gebet am Morgen ist zu kurz, um in Jesu Gegenwart geprägt zu werden. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und ich sage das jetzt nicht, um irgendwie anzugeben, sondern ich sage das hier einfach. Eine Entscheidung getroffen, 1 Stunde morgens auch zu beten. Also neben Bibellesen und so auch zu beten. Gottes Gegenwart zu suchen. Ich sage das hier, weil ich möchte, dass ihr ab und zu mal nachfragt. Und ich weiß, wie schnell meine Trägheit sich wieder einschleicht. Und wie schwer so ein Entschluss umzusetzen ist. Nach 2-3 Wochen durchzuhalten, ist kein Problem. Aber 3-4 Monate, wie schnell kommt dann die Routine oder die Ablenkung und Trägheit rein. Deshalb bitte ich euch, mich einfach mal ein paar Monate nachzufragen. Bist du noch dran, Jürgen? Und für mich zu beten, dass ich dranbleibe. Und dass diese Disziplin, die ich mir jetzt vorgenommen habe, dass sie irgendwann zu einer Freude wird. Und mich freut auf diese Stunde. Und wenn ich es mal nicht machen kann, vermisse. Und Gott fragt uns, wie sieht es aus mit deinem Herzen, mit deiner Beziehung zu mir? Geht es dir wie Jona, das Herz ein bisschen kalt geworden ist? Geht es dir wie mir, dass du dir mehr wünschst, dass aus dir mehr Liebe fließt, mehr von dem widerspiegelst, was Jesus ist und weniger Menschliches wiedergibst, sondern mehr Göttliches? Denkst du vielleicht, ja, geht's wie mir, sagst du, ja, theologisch richtig, Bibel kenne ich mich aus, ich weiß, was Gottes Wille ist und so, aber es fehlt mir an Kraft, es fehlt mir an Liebe, es fehlt mir an Barmherzigkeit, es fehlt mir einfach dass Gottes Kraft durch mich wirkt und seine Liebe durch mich wirkt, das sehe ich nichts. Es fehlt mir die Kraft zu den Sündern, zu denen, die blöd tun, zu meinen Feinden. Dann ist der einzigste Weg, dich an Jesus zu klammern. In seinem Bild, in seiner Nähe heißt es, werden wir umgewandelt in sein Bild. Also sein Wesen wird dann immer mehr in unser Wesen hineingespiegelt. Wir geben immer mehr von Jesus wieder. Je mehr wir an ihm bleiben, an ihm klammern und Zeit mit ihm verbringen. Und dann werden wir Jesu Herzschlag spüren. Spürst du den Herzschlag Jesu für die Menschen? Was sagt Gott zu Jona? Und zu uns, spürst du meinen Herzschlag für die Menschen, die verloren gehen, wenn sie mich nicht haben, wenn sie nicht umkehren? Und wie ich mich sehnlich danach sehne, sagt Gott, dass die Menschen umkehren, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, diese Stadt Neunkirchen, Elversberg oder wo du wohnst. Das ist mein Verlangen, sagt Jesus, dass Jesu Gnade, der wird gern herzlich gern rein, gnädig. Er sehnt sich nach dem Menschen. Dafür habe ich mich geopfert, sagt Jesus. Dafür habe ich alles eingesetzt, damit diese Menschen gewonnen werden und nicht verloren gehen. Schlag dein Herz, lass dein Herz mit meinem schlagen. Such mich. In der Nähe Jesu, da werden wir umgewandelt. Amen.